So, wir wollen heute Fortsetzung machen. Wie wir gerade schon gehört haben, geht es diese Woche weiter um den Epheserbrief. Da kommt er. Die Bibel extra Wochen. Gemeinde, Himmel, Erde und zurück. Damit haben wir vor 2 Wochen angefangen und wollen nächste Woche weitermachen. Es geht um den Epheserbrief. Heute Epheser 2, 1 bis 10, durch Gnade gerettet. Wie gesagt, das Wort Gnade kam heute schon öfter vor und wird auch noch mal kräftig vorkommen. Ich will uns zunächst den Text lesen, dass wir wissen, worum es geht. Ihr seht nur einen kleinen Ausschnitt davon auf dem Sonntagsbrief. Ich lese heute nach der Basisbibel. Ja, ihr wart tot in eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt, ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt, des Herrschers, der das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen, denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unserer irdischen Gesinnung kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretung. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben, denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eigener Kraft, nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Soweit diese 10 Verse. Nicht ganz so kompliziert, glaube ich, wie vor 2 Wochen. Die Einleitung zum Epheserbrief, wer dabei war, erinnert sich. Hier kann man dem Ganzen schon etwas besser folgen. Wir können das und wollen das heute in 3 Teile unterteilen, diesen Text. Und die 3 Teile jeweils mit einer eigenen Überschrift auch versehen. Als ihr das gerade gehört habt, ging es euch vielleicht so wie mir. Es ist ziemlich schwarz-weiß, was der Paulus uns da erzählt. Oder sehr gegensätzlich, sehr einseitig in beide Richtungen. Schwarz und weiß, oder in der Bibel kommt auch oft vor Licht und Finsternis. Weiß sind ja alle Farben aufeinander und schwarz ist da, wo keine Farbe ist. Also größer kann ein Gegensatz schon gar nicht sein als Licht und Finsternis. Oder in der Bibel wird manches Mal auch von alt und neu geredet. Und wenn es um Alt und Neu geht, dann geht es oft ums Leben, das alte Leben oder das neue Leben. Hier spricht Paulus vom Leben und vom Tod oder vom Todsein und vom Leben. Wenn wir das hier in dieser Grafik sehen, dann ist der Gegensatz messerscharf. Den kann man gerade mit einer Linie ziehen. In unserem Erleben ist es oft nicht ganz so messerscharf, vieles, was wir erleben. Da gibt es noch so einen Übergangsbereich. Ich will das gar nicht graue Zone nennen, weil oft hat etwas auch mit Übergang, mit Wachstum, mit Bewegung zu tun. Und das ist gar nicht so einfach, da so diese Linie zu finden zwischen Licht und Finsternis, zwischen Neu und Alt, wo schon was neu geworden ist oder auf dem Weg ist. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum Paulus hier so eine messerscharfe Kante zieht zwischen Leben und Tod. Denn darum geht es hier hauptsächlich in diesen Versen, um das alte Leben, was mit dem Tod bezeichnet wird, und das Neue. Und so fängt das an. Diese 3 Verse sind der 1. Teil, wo Paulus so einen Rückblick macht auf das alte Leben ohne Gott. Und er findet ja sehr eindeutige und sehr drastische Worte auch. Ihr wart tot in euren Vergehungen und euren Sünden. Damit fängt er an und bezeichnet das Leben ohne Gott. Ich habe hier mal die unterstrichen die letzten Buchstaben, weil es hier im Plural gesagt ist. Wir kennen vielleicht diese Unterscheidung, die will ich uns an dieser Stelle nochmal bewusst machen. Wenn in der Bibel nicht, das gilt nicht immer und grundsätzlich, aber das kann man sich so als eine Linie merken, wenn von die Sünde die Rede ist, ist damit die grundsätzliche Trennung von Gott gemeint. Die Sünde trennt uns von Gott. Und wenn von den Sünden im Plural, also in der Mehrzahl, die Rede ist, dann sind da eher einzelne Taten mit gemeint. Dann geht es eher um die Ethik, eher darum, wie man sich verhält. Und wenn Paulus hier so anfängt, mit dem Plural nämlich, dann ist das schon ein erster wichtiger Hinweis für den ganzen Epheserbrief. Es geht hier nicht so sehr um die Rechtfertigungslehre, also so, wie wir das im Römerbrief oder im Galaterbrief oder auch woanders lesen können, sondern Paulus geht es hier vielmehr um die Ethik, also um das Leben im Glauben. Er spricht uns an als Menschen, die mit Jesus leben und fragt danach, wie kann sich das jetzt umsetzen? Was folgt nun daraus, wenn man gerettet ist? Also Paulus geht es nicht so sehr um die grundsätzlichen Fragen von Rettung, sondern mehr daraus, was daraus sich ergibt. Und das wollen wir uns dann in den nächsten Wochen auch schon noch genauer anschauen. Ein erster Hinweis: beim zweiten Vers findet Paulus sehr drastische Worte, dass Menschen ohne Gott unter Herrschaft sind. Hier redet er von der Macht dieser Weltzeit, vom Herrscher des Luftraums, Geist des Ungehorsams. Das ist die Mächtigkeit, unter der Menschen stehen, die Jesus nicht kennen. Gemeint ist immer damit der Teufel. Könnten jetzt hier viel reden über das damalige Weltbild und wurde im Luftraum und all diese Dinge, aber das tut ja eigentlich gar nicht zur Sache, sondern Paulus versucht hier mit sehr eindeutigen Worten zu beschreiben, unter welcher Macht jemand steht, der Jesus nicht kennt. Auch das wäre noch spannend, sich genauer anzuschauen, aber grundsätzlich müssen wir für uns festhalten, die Bibel redet immer wieder davon, dass Menschen unter Mächtigkeiten sind, nämlich unter der Macht der Sünde vor allen Dingen, dann unter der Macht des Todes und auch unter der Macht des Teufels, Sünde, Tod und Teufel. Aber das geht nie darum, dass deswegen ein Mensch unmündig würde. Also das wird nirgends in der Bibel als Entschuldigung genommen, dass ich jetzt nicht verantwortlich bin für das, was ich tue oder lasse. Sondern der Mensch wird immer in seiner Verantwortung vor Gott angesprochen. Er wird immer als der gemeint, der auch mit Gott reden kann, selbst wenn diese Mächtigkeiten im Leben sind. Also wir Menschen sind nicht von diesen Mächten geritten, so wie Luther das irgendwo mal ausgedrückt hat, sondern wir haben immer die Möglichkeit, uns zuzuwenden, Gott zuzuwenden, zu antworten auf das, was er uns sagt. Also wenn wir von Sünde, Tod und Teufel reden, dann nie als Entschuldigung für etwas, was wir vielleicht nicht können, wo wir gebunden werden. Und dann wird im dritten Teil dieser kurzen Einleitung mit sehr drastischen Worten der Mensch ohne Gott beschrieben, wie er so ganz seinen Begierden ausgeliefert ist. Wie er also so ganz unter der Macht steht von dem, was er selber will. Ich würde das mal so ausdrücken, der autonome Mensch, also der Mensch, der sich selbst Gesetz ist. Autonomos heißt ja selbstgesetzlich sein. Also ich bin mein eigenes Gesetz, ich mache mein eigenes Gesetz. Der sagt, ich bin selbst verantwortlich für mich, ich mache das, was ich will und richtig halte, ohne Gott, der ist sich selbst ausgeliefert. So versucht Paulus das im Römerbrief am Anfang zu sagen, dass Gott sie dahin gegeben hat, nämlich in das, was sie selber wollen. Der Mensch ohne Gott ist sich selbst ausgeliefert. Und das, was er tut oder lässt, ist eine Folge davon, dass er ohne Gott sich selbst versucht, ja, am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Dieses, was wir jetzt in Vers 3 haben, dieses sehr radikale und sehr auch negative Reden über denjenigen, der Jesus nicht kennt, da stehen wir als Menschen, die mit Gott leben, als Christen unter einer Gefahr oder einer Gefährdung. Deswegen will ich das an dieser Stelle auch noch mal einschieben. Aber Achtung, aufgepasst. Es gibt so ein Missverständnis, was sich in der Christenheit dann aufgrund dessen verbreitet hat, dass man sagt, dass das Handeln von Menschen ohne Gott, die also Jesus nicht kennen, ist grundsätzlich immer böse oder falsch oder lieblos. Dass wir also das bewerten, dass wir sagen, wir wissen ja, wie es richtig ist. Und all die, die ohne Gott leben, die können gar nichts Gutes tun, gar nichts Richtiges tun. Die können nur lieblos sein. Und wenn wir dann Taten der Liebe sehen bei Menschen, die, obwohl sie Jesus gar nicht kennen, vielleicht einer anderen Religion angehören, dann haben wir immer den Verdacht, eigentlich machen die das ja nur, um sich selber irgendwas Gutes zu tun oder weil sie so Egoisten sind oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ihr solche Redeweise kennt, dass man sich gerne darüber auslässt, wie schlecht und wie böse doch die Menschen ohne Gott sind. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir uns als Gerechte fühlen, als nämlich die, die gerettet sind und deswegen richtig sind und deswegen den Gottlosen, in Anführungszeichen, so begegnen, dass sie sich erstmal bessern müssten. Also wenn jemand das Evangelium wirklich annehmen will, dann muss er doch mal sehen, dass er seinen Lebensstil ändert oder dass er sich ändert und dass er sozusagen würdig wird, überhaupt das Evangelium annehmen zu können. Es gibt, ich sage mal bei uns Christen sehr allgemein, einen Hang zur Überheblichkeit, einen Hang dazu, das schlecht zu machen, was andere Menschen tun, nur weil sie jetzt nicht mit Gott leben. Da sollten wir aufpassen, sondern ich würde es mal so zusammenfassen, was unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist eben nicht, die böse Welt da draußen zu beurteilen. Das fällt uns nicht schwer. Es gibt so vieles, was wir beobachten in unserer Welt, was sicher nicht dem Evangelium entspricht, gar keine Frage. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, mitten in dieser Welt zu leben. Es ist nur diese gemeinsame Welt, die wir haben. Wir haben keine Sonderwelt, von der aus wir dann die böse Welt da draußen sehen können, sondern wir sind Teil dieser Welt. Wir sind ja nicht enthoben in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt Jesus. Und deswegen die Liebe Gottes zu leben, dort wo wir sind, dort für Leben, in dem Alltag, in dem wir unterwegs sind und die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Also den Menschen die gute Nachricht zu bringen, aber nicht aus der Haltung, ich weiß es besser, sondern wir leben gemeinsam, wir sind miteinander unterwegs. Oder ich würde es mal so ausdrücken, der autonome Mensch, der sich selbst genug ist und sich dadurch auch sehr begrenzt erfährt, der braucht die Befreiung durch die Liebe Gottes. Der braucht nicht, dass wir ihm sagen, was er alles falsch macht, sondern der braucht die gute Nachricht, es kann anders sein. Du musst nicht nur dir selbst oder anderen ausgeliefert sein. Wir sind beauftragt, die Liebe Gottes zu leben, dort wo wir sind, und dadurch und darin die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen, mit Worten und mit Taten. Das ist also der Rückblick auf ein Leben ohne Gott. Und wir merken, und ich habe es versucht hier schon deutlich zu machen, es ist eine sehr starke Grenze, die Paulus hier aufbaut. Die es übrigens nicht überall im Neuen Testament auch gibt. Da gibt es auch manches, wo von Entwicklung die Rede ist. Also diese Grenze, die er so scharf zieht, warum zieht er die hier so scharf? Weil es um Leben und Tod geht. Auch wenn es viele Übergangsgrenzen gibt im Leben, aber Leben und Tod ist eine so scharfe Grenze, die ist einfach da. Jeder, der das erfahren hat, dass ein geliebter Mensch gestorben ist oder selber vielleicht mit dem Tod konfrontiert ist, der weiß, diese Grenze ist nicht zu überschreiten. Wenn jemand die Grenze vom Leben zum Tod überschritten hat, dann ist das endgültig. Da ist nichts mehr dran zu tun. Paulus sagt hier aber oder versucht uns nahezubringen, wenn es um den geistlichen Tod geht, dann geht es die Frage, wie können wir lebendig werden? Wie kann jemand, der geistlich tot ist, so wie er das gerade ganz drastisch dargestellt hat, wie kann jemand wieder lebendig werden? Wie kann jemand in Gottes Gegenwart leben? Und wenn es hier um Leben oder Tod geht, dann ist das deutlich, das kann nur Gottes Handeln sein. So wie Gott Jesus Christus auferweckt hat, so geht das auch nur bei jedem Menschen, der geistlich tot ist. Nur Gott kann das. Und diese absolute Grenze kann nur alleine Gott überschreiten. Oder Gott, ja, überschreiten, uns mitnehmen, diese Grenze zu überschreiten. Deswegen in diesem zweiten Teil genauso radikal, wie das gerade gesagt wurde, genauso radikal die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. In den Versen 4-7 geht es darum, wie wir aus Gnade zu Christus gehören. Und er macht es deutlich in vielen, vielen Worten. Es geht ja in den nächsten Versen sogar noch weiter. Gott allein bringt vom Tod zum Leben. Und das macht er aus Barmherzigkeit. Das macht er aus Gnade, aus Liebe zu uns Menschen. Er macht es aus seiner Güte, dass wir zu Christus gehören. Es ist allein Gottes Handeln. Denn nur Gott kann vom Tod zum Leben bringen. Vom Leben zum Tod, das gehört zum Leben dazu. Aber andersrum, das kann nur allein Gott machen. Hier geht es um den geistlichen Tod. Ich weiß nicht, in welcher Tradition du groß geworden bist. Ich bin in einer Tradition groß geworden, die sehr stark betont die Notwendigkeit, dass jemand sich bekehren muss. Also starke Betonung darauf, dass man sich entscheiden muss für Jesus. Kehre um oder bekehre dich, tu Buße, hieß das früher. Entscheide dich für Jesus. Also eine starke Betonung darauf, dass der Mensch sich entschließen muss, jetzt zu glauben oder das, was er gehört hat, anzunehmen. Also eine starke Betonung auf das menschliche Handeln. Und wenn wir das jetzt hier so gegenüberstellen, dann tut sich da eine gewisse Spannung auf. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mir geht das jedenfalls so, dass ich mich da mit meiner Tradition konfrontiert sehe. In dem, was Paulus hier sagt, ist eindeutig, nämlich 100% Gottes Handeln. Da gibt es gar keinen Ausweg irgendwo, da gibt es gar kein nichts anderes, sondern es ist allein Gottes Handeln. Denn nur er kann vom Tod lebendig machen. Und dann, wie ist das dann mit unserer Entscheidung? Zählt die wirklich nicht? Ist die wirklich nicht nötig? Oder müssen wir vielleicht sagen, es sind 90% Gottes Handeln, es ist 10% dann doch unser Handeln. Wir müssen dann doch irgendwie was tun, denn irgendwo muss das doch sein. Oder wenn wir noch mehr Gott Raum geben, sagen wir 99%. 1%, aber der Mensch muss doch irgendwie was tun können. Er ist doch keine Marionette. Er ist doch nicht völlig passiv. Geben wir noch ein bisschen was. Ist das dann Promille da, 0,01? Weiß das jemand besser als ich? Also ein bisschen muss der Mensch doch was tun. Wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen, dass es allein Gottes Handeln ist, aber irgendwie werden wir ja unserer Verantwortung nicht enthoben. Wie gerade gesagt, wir stehen nicht unter Sünde, Tod und Teufel, sodass wir da nichts tun könnten, sondern wir müssen doch auch was machen. Die Frage, die dahinter steht, ich will sie mal so versuchen zu formulieren, wie kommt jemand zum Glauben an Jesus? Wie geschieht das eigentlich? Wie können wir uns das vorstellen? Von der Bibel her. Grundsätzlich, wenn wir uns über sowas Gedanken machen, dann versuchen wir, eine geistliche Wirklichkeit menschlich wiederzugeben. Es geht hier um etwas, was geistlich geschieht. Was Gottes Handeln ist, haben wir gerade gemacht, was die Beziehung zwischen Gott und uns in Ordnung bringt. Etwas, was man nicht naturwissenschaftlich berechnen kann, was man vielleicht irgendwie beobachten kann, nachvollziehen kann eventuell. Aber das enthebt sich unseren menschlichen Kategorien. Wir können nur menschlich davon reden. Wir können nur in dem Rahmen davon reden, in dem wir groß geworden sind, mit den Vokabeln, die wir gelernt haben, mit dem, was wir natürlich in der Bibel lesen. Aber es ist eine geistliche Wirklichkeit, die wir versuchen, menschlich wiederzugeben. Und wenn wir in der Bibel lesen, ist das doch sehr einseitig, wenn es ums Glauben, zum Glauben kommen steht. Es ist allein Gottes Wirken im Heiligen Geist, was da geschieht. Als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dann auferweckt wurde, da hat Gott die Sünde, also die Trennung, die zwischen Gott und den Menschen ist, überwunden. Und seitdem ruft er jeden Menschen in die Beziehung zu ihm, in die Gemeinschaft mit ihm, in die Nachfolge. Also Gottes Handeln ist hundertprozentig da, jedem Menschen zugewandt. Vor 2 Wochen hatten wir uns das versucht, bewusst zu machen, wenn es um die Vorherbestimmung geht, dass jeder, der zum Glauben kommt, vorherbestimmt ist. Sie also nicht sagen können, Gott hat nur ein paar vorherbestimmt, sondern Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist sein Handeln an jedem Menschen, ganz und gar. 100%, sagt hier Paulus. Und wie gehen wir damit um, als Menschen, die jetzt gerne wollen, dass andere das Evangelium in dieser Weise hören und annehmen? Wir laden jeden Menschen ein, auf dieses glaubensschaffende Handeln Gottes in seinem Leben zu antworten. Also es geht nicht darum, dass ich was tue, damit Gott was in meinem Leben tun kann, sondern ich lade jemanden ein, nimm doch wahr, was Gott schon in deinem Leben tut. Wenn du dir heute vielleicht Gedanken darüber machst, wie ist das denn eigentlich mit Gott und mir, dann ist das Gottes Handeln in deinem Leben. Wenn ich Gott an dir durch den Heiligen Geist etwas bewegen will, würdest du überhaupt nicht auf die Idee kommen, dir darüber Gedanken zu machen, hat das was mit mir zu tun. Gott handelt schon an dir. Gott schafft Glauben. Es ist nicht etwas, was wir tun, sondern Gott schafft Glauben und wir laden ein, darauf zu antworten. Umkehr bedeutet, dass ich mich dem Auferstandenen anvertraue, also Jesus, der lebt, der auferweckt wurde, der heute lebt und schon in meinem Leben redet und schon in meinem Leben handelt, dass ich dem antworte. Das ist Umkehr. Umkehr ist nicht meine Leistung, damit ich etwas mache, damit Gott mich annehmen kann, sondern ich reagiere auf das, was er schon längst in meinem Leben tut. Der Auferstandene redet schon in dein Leben hinein. Er handelt schon. Also meine Antwort ist Resonanz. Ist Echo auf das, was Gott schon getan hat. Glaube. Gott schafft Glauben. Nicht ich beginne zu glauben. Ich hatte irgendwann mal ein Telefonat mit jemandem, wo mir jemand sagte, ich weiß alles und ich will dann irgendwann mal anfangen zu glauben. Aber ich kann auch erst anfangen zu glauben, dass so hörte sich das an, wenn ich würdig genug bin, das zu glauben oder anzunehmen oder mich als Christ zu sehen. Und ich habe versucht, das deutlich zu machen. Es liegt nicht an dir. Nicht du schaffst Glauben, sondern Gott ist schon längst an dir dran. Er handelt schon. Paulus setzt es hier 100% auf Gottes Seite. Und das, was wir tun, ist Resonanz auf das, was Gott schon längst in seinem Leben tut. Darauf zu antworten. Wir können auch die Antwort verneinen, natürlich. Die Möglichkeit gibt es auch, gar keine Frage. Aber unsere Einladung und meine Einladung ist, darauf zu antworten. Ich will das mal versuchen, diesen Teil, dieses Hundertprozentige mit einem alten Bild zu nochmal deutlich zu machen. Meine Frau hatte mich kürzlich mal wieder daran erinnert. Es gibt so ein altes Buch von John Bunyan, irgendwie Pilgerreise oder so, muss man nicht gelesen haben, aber es gibt so ein paar nette Bilder da drin. Eins benutzt er dieses, er sagt, wir sind auf dem Weg und der Glaube ist in der Stadt drin. Also das ist sozusagen das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes oder so, ist in der Stadt drin. Und nun will ich da hinein. Ich bin also ich bin also angesprochen, so wie wir das gerade sagen, und will jetzt hinein in das Reich Gottes, will in die Beziehung zu Gott. Und nun muss ich aber in die Stadt rein und muss durch das Tor durch. Und über dem Tor steht ein großes Banner, mit meinen Worten steht da, vertraue dich Jesus an. Das steht über diesem Tor. Wenn ich jetzt sage, kehre um, ist das schlecht für so ein Tor. Das passt nicht so ganz, wenn da kehre um drüber steht. Also vertraue dich Jesus an. Das steht über dem Tor. Ich kann nur durch dieses Tor gehen, wenn ich mich Jesus anvertraue. So, ich möchte das. Ich merke, Gott handelt an mir. Ich vertraue mich an in einem Gebet. Danke Jesus für seine Zuwendung und gehe also durchs Tor. Und wenn ich durchs Tor hindurchgegangen bin, das gleiche Tor von der anderen Seite, dann gucke ich mich um und schaue, was steht denn da drüber. Und über diesem gleichen Tor, durch das ich gekommen bin, steht alles Gnade. Denn im Nachhinein werde ich mir bewusst, auch wenn ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt hier was, ich vertraue mich jetzt im Gebet Jesus an, letztlich ist es Gottes Handeln in meinem Leben. Letztlich bin ich hineingenommen in die Gnade Gottes und nichts anderes. Es ist nicht etwas, was ich getan haben kann, sondern es ist etwas, was Gott an mir bewirkt hat. Vertraue dich Jesus an und darin bist du hineingenommen in die Gnade Gottes. In dem dritten Teil, in diesem kurzen Text, macht Paulus sozusagen die kleine Einleitung darauf, was dann noch später im Epheserbrief kommen wird. Also nächste Woche geht's weiter. Wenn wir aus der Gnade leben, wenn wir das also jetzt angenommen haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist es ja die Frage, wie wir unser Leben führen. Das hat ja Auswirkungen. Es geht ja nicht nur darum, etwas wahrzunehmen und anzunehmen, sondern das auch dann auswirken, die Gotteswirkung in unserem Leben zu lassen. Deswegen, ob wir aus Gnade das Gute tun oder ob wir im Tod letztlich bleiben und unsere Werke und unser Tun als ein Verdienst sehen, als etwas, was wir vorzuweisen haben, vielleicht auch vor Gott vorzuweisen haben. Und im ersten beiden Versen, in den Versen 8 und 9, da betont er nochmal, dass es alleine Gottes Gnade ist. Es ist also kein Werk, auf das wir uns in irgendeiner Weise etwas einbilden können, damit niemand stolz darauf sein kann. Ich sagen kann, das habe ich aber jetzt hier getan, jetzt schaut alle her, so fromm bin ich. Sondern es gibt hier die Gnade, der Glaube, Gottes Geschenk. Man wird ja überlegt, ob es 5G gibt demnächst, als hier gibt es schon mal 4 immerhin. Gnade, Glaube, Gottes Geschenk, vielleicht noch gerettet, dann haben wir die 5G zusammen. Also es ist Gottes Handeln und es ist nicht etwas, auf das ich mir irgendeiner Weise was einbilden kann, dass ich jetzt dazu mit Jesus unterwegs sein kann. Es ist Gottes Gnade in meinem Leben. Und dann in dem Vers 10, das will ich dann noch abschließend sagen, diesen Vers noch, da macht er deutlich, dass sogar das, was wir tun, eingebunden ist in das, was Gott in unserem Leben tut. Er sagt es am Ende, Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Also selbst unser Tun des Guten in der Nachfolge, in dem, dass wir als Gläubige unterwegs sind, selbst das ist 100% Gottes Handeln durch uns. Wenn es denn das Gute sein soll, wenn es das sein soll, was Gott in dieser Welt getan haben will. Ich möchte schließen diesem Text, in dem ich uns ermutigen möchte. Ermutigen möchte zum einen, dass du dich Jesus anvertraust. Das ist etwas, was man nicht nur einmal irgendwann im Leben tut. Und wenn man es dann getan hat, sozusagen abgehakt, dann bin ich durchs Tor gegangen, jetzt dann bin ich drin. Natürlich gibt es diese Dimension auch. Sondern das ist etwas, was wir immer wieder tun. Glaube, das ist die Herausforderung unseres Lebens mit Jesus. Glaube bedeutet, sich immer wieder neu Jesus anzuvertrauen. Immer wieder in den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen und in dem, was unser Leben betrifft. Aber es ist eben niemals ein Werk. Glaube ist nicht etwas, wo man sagen kann, wenn ich viel Glaube habe, dann habe ich viel, kann ich viel tun oder so. Sondern Glaube heißt immer nur, dass ich mich in Beziehung zu Jesus wahrnehme. Und dass ich das ist das Zweite, was wir gerade schon gehört haben, dass ich mir darüber immer wieder bewusst werde. Es ist Gnade Gottes in meinem Leben. Alles, was ich tue oder nicht tue, was ich erlebe, was ich mit ihm wahrnehme, ich bin hineingenommen in seine Gnade. Ich möchte schließen mit einem Reisetipp. Wenn du das nächste Mal in die Altstadt fährst, in die Innenstadt von München fährst, dann steigst du am Stachus aus oder Karlsplatz und gehst dann in die Altstadt rein. Seht ihr, da ist sie, Karlstor. Könnte man das Licht hier ein bisschen wegmachen, gerade ganz schnell, man kann es nicht gut erkennen. Wenn du genau hinschaust, wenn du reingehst in die Altstadt, dann achte, was über dem Torbogen steht. Könnt ihr das erkennen? Da steht was. Ich mach's mal ein bisschen größer. Achte drauf. Vertraue dich Jesus an, steht da drüber. Und dann gehst du da durch, so wie wir das ja gerade gehört haben. Ich mache nochmal eins zurück. Also gehst hinein in die Altstadt, in die Innenstadt. Freust dich darüber, vertraust dich Jesus an. Und wenn du durchgegangen bist, dann scheint die Sonne, das ist auch gut. Geht das Licht an und du siehst, dann steht da alles Gnade darüber. Und dann kannst du dich daran freuen, dass das so ist in deinem Leben. Ich verrate euch noch ein Geheimnis, das sieht man nur im Glauben, diese Schrift. Und wir können das ja mal machen, aber ich weiß nicht, welche Folgen das dann haben könnte. Ich möchte dich ermutigen, dich Jesus anzuvertrauen und dich hineingenommen zu wissen in diese Gnade Gottes. Eigentlich geht es in diesen Bibelwochen um Gemeinde. Und es wird auch um Gemeinde gehen. Wir haben das ja vorhin schon von Gregor so angedeutet bekommen. Es geht auch nachher um Einheiten. All diese Themen kommen noch. Aber das Grundlegende ist, wir sind miteinander unterwegs als Menschen, die in dieser Gnade Gottes leben. Die hineingenommen sind in den Glauben. Und das verbindet uns. Und da sind wir gemeinsam unterwegs. Ich möchte dich einladen dazu, das für dich selber immer wieder neu wahrzunehmen. Dich herausfordern zu lassen, nicht immer etwas, ein Werk zu tun, sondern sich in dieser Gnade Gottes einfinden zu können. Gott segne uns darin. Amen.